peinlich? Gibt's nicht. Hallo, mein Name ist Clara Ott. Ich bin Redakteurin im Wissenschaftsressort bei Welt. In diesem Podcast möchte ich mich Gesundheitsthemen widmen, die unangenehm sind und schambehaftet oder sogar mit Angst verbunden. Unser Thema heute ist Akne und Akne inversa. Wir haben im Studio einen Gast, Dr. Georgios Kokoulakis. Er ist Oberarzt und Leiter des Zentrums für Schuppenflechte und Akne inversa. Herzlich willkommen bei uns im Studio erstmal.
Vielen Dank, Frau Ott, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Unser Thema heute ist sehr speziell. Es geht um Akne und ich habe schon in der Vorbereitung den großen Kardinalsfehler gemacht, dass ich Akne und Akne inversa, also ich wusste den Unterschied nicht. Da werden wir im Lauf des Podcasts aufklären. Wir können schon mal kurz spoilern, dass Akne inversa eine sehr schmerzhafte, schambehaftete Hauterkrankung ist, die nicht im Gesicht sitzt, wie man denkt.
Richtig.
Und Sie haben eine Spezialsprechstunde.
Ganz genau.
Und Sie sind der absolute Experte, deswegen freuen wir uns sehr, dass Sie hier sind. Aber was es damit auf sich hat, erklären wir gleich. Ich würde sagen, wir müssen erstmal über Akne allgemein reden. Die meisten von uns würden das ja mit der Pubertät erstmal assoziieren. Es betrifft aber sehr, sehr viele Menschen. Ich habe gelesen, es ist die häufigste Hauterkrankung und sogar eine Volkskrankheit, Akne, ja?
Ganz genau, Frau Ott. Also die normale Akne muss nicht mit der Akne inversa verwechselt werden. Mhm. Das heißt, wir haben heute eigentlich zwei Themen, nicht nur ein Thema.
Ja.
Die Akne vulgaris, also die normale Akne, das betrifft tatsächlich einen großen Teil von der Bevölkerung, vor allem der jüngere Patienten in der Pubertät oder kurz vor der Pubertät. Das kann bis zu etwa 90% dann irgendwie dann bei den Leuten auftreten. Die Akne inversa allerdings ist eine Sphärerkrankung, aber das auch sehr selten.
Akne vulgaris, haben Sie gesagt, das ist ja quasi die gewöhnliche Akne. Aber wenn man die hat, ist es überhaupt nicht gewöhnlich. Das sind nicht normale Pickel und nicht normale Mitesser. Vielleicht können Sie mal erklären, was genau passiert denn im Gesicht, auf der Stirn, im Dekolleté, am Rücken?
Also wie man dann die Ärzte so gerne sagen, das ist eine multifaktorielle Sache. Das heißt, ich habe so eine genetische Prädisposition. Meistens ist dann die Akne in der Familie auch bekannt. Mhm. Und dann noch dazu kommen dann die also exogene Faktoren, also die Umweltfaktoren, das heißt dann Ernährung, Rauchen, die Sonnenexposition etc., was eigentlich so eine Erkrankung austriggern können.
Ja, deswegen in der Pubertät anfangen zu rauchen, eine sehr schlechte Idee auch, ne, in Kombination.
Ganz genau. Da haben wir genau diese Hormonumstellung vom Körper, das auch eine wichtige Rolle für die Akne spielt. Und dann kommt das Rauchen, also Nikotinabusus dazu und das kann die Sache noch schlimmer machen. Und manchmal auch die falsche Pflege.
Ja, und wo Sie sagen Hormone, stimmt's, dass das von den männlichen Geschlechtshormonen kommt? Aber Frauen eigentlich häufiger betroffen sind oder sind mehr Jungs betroffen in dem Alter?
Das sind eigentlich ein kleines bisschen mehr Frauen. Das haben tatsächlich so ein Testosteron, also spielt auch eine wichtige Rolle. Das heißt aber nicht, dass nur das Testosteron, also die Ursache von der Akne sein kann. Also wir können das auch dann durch die Pille, also mit Hormonpräparate ganz gut dann irgendwie so mitbehandelt, aber das wäre nicht dann unbedingt dann die einzige Therapie für die Akne. Das kommt zusätzlich dazu.
Ja, und das ist auch wirklich irre, dass man das eigentlich kennt, dass viele Mädchen die Pille verschrieben bekommen, nicht zur Verhütung, weil sie vielleicht noch gar keinen Sex haben, um eben schönere Haut zu haben. Ist das nicht eigentlich total faszinierend, dass man das verschreiben muss, dass es nichts anderes gibt?
Ganz genau. Also die Endokrinologie und die Dermatologie in diesem Bereich, was jetzt Akne betrifft, die arbeiten sehr eng zusammen. Das heißt ja, dass da tatsächlich so, dass jetzt dann die Pille verschrieben wird, nicht wegen der, also einer Kontrazeption, aber wegen so einer Hauterkrankung. Heißt das Hirsutismus, heißt das Akne oder auch andere Probleme. Und das ist tatsächlich auch der Fall, dass die junge Frauen auch die Pille nehmen, nicht für die als Kontrazeptivum.
Ja, das ist das Gute für uns Frauen, sage ich mal. Aber die armen Jungs, also ich meine, die haben dann auch noch den Stimmbruch und es ist ja nicht nur schmerzhaft, es sind wirklich, vielleicht können Sie das mal kurz erklären, es fängt mit Mitessern an und es wird ja richtig entzündete Pickel, Pusteln, Ausschlag, was, wenn Sie das mal, es ist ein bisschen
ganz
eklig,
genau.
Aber Sie können es ja gerne mal jetzt erklären.
Ne, das alles beginnt, dass ich weiß, man die Haarfolliken verstopft werden. Mhm. Aus irgendwelchen Sachen kommt dieser ganze Talg von der Talgdrüse nicht raus, ja, verstopfen sich dann die Haarfollikeln und dann kommt so eine Pickel oder erstmal vielleicht ein Mitesser und danach wird es so eine Pickel, also was man als die Ärzte als Pustel bezeichnen kommen und dann vermehren sich und dann, wenn jetzt dann rechtzeitig behandelt werden, das wird dann mit so einer Narbe abheilen.
Ja, weil die Akne-Narben, das ist das, was man bei vielen Erwachsenen sieht. Das sind dann eben nicht gut verheilte Pickel. Aber es gibt ja verschiedene Stufen von Akne. Das ist ganz natürlich genau. Sehr speziell, aber es gibt ja leichte, mittelschwere und schwere Akne. Es gibt natürlich noch Fachbegriffe, die wissen Sie bestimmt auswendig.
Ganz genau. Also die Ärzte werden dann die Akne anders aufteilen, nicht nur nach dem Schweregrad. Ne? Wir haben auch dann die verschiedenen Formen von der Akne, ne? Mitesser oder ohne Mitesser, mit Pusteln, mit Abszessen. Und dann, je nachdem, in welche Richtung die Diagnose geht, muss man dann anders dann reagieren.
Ja.
Ja, heißt das eine topische Therapie, heißt das eine Systemtherapie? Also wir haben dann die verschiedenen Akneformen, also was man klinisch unterteilen kann. Und dann haben wir natürlich einen Schweregrad. Wir müssen ja nicht dann eine leichte Akne genauso behandeln wie eine schwere Akne.
Genau, weil Sie sagen eben Diagnose und Arzt und man kommt zu Ihnen. Sie sind Dermatologe, also Hautarzt. Das heißt, der erste Impuls wird wahrscheinlich sein, auch bei Jungs, dass sie dann doch mal in die Drogerie gehen und vorsichtig im Regal gucken, was gibt's da für Kosmetik- und Pflegeprodukte, was wahrscheinlich auch schon eine schambehaftete Überwindung sein dürfte in dem Alter, dass man sich plötzlich mit sowas beschäftigt, auch gerade als, sag ich mal, als junger Mann. Aber was ist, wenn die Drogerieprodukte eben nicht helfen? Wann muss man zum Hautarzt gehen?
Ab dem Moment, wo diese, ich sag mal so, Pickeln einfach persistieren, trotz der ganzen Pflege und die gute Pflege, dann muss auf jeden Fall dann der Patient dann zu uns kommen. Also eine Dermatologe zu besuchen heißt nicht unbedingt, dass er jetzt gleich eine Therapie bekommen wird oder eine Systemtherapie, aber es geht erstmal um die Diagnosesicherung. Mhm. Ist das eine Akne? Zweitens, welche Form von Akne haben wir? Brauchen wir überhaupt eine Therapie oder reicht vielleicht eine medizinische Pflege aus? Mhm. Das heißt, diese Fragen werden erstmal uns stellen und danach, wenn tatsächlich so eine Therapie brauchen, kommt dann die Frage, welche Therapie? Ist es eine topische Therapie oder eine systemische Therapie? Und wenn dann, welche Form von topischen Therapien oder systemischen Therapien?
Ja, da muss ich kurz reingrätschen, weil ich natürlich auch Laie bin. Das heißt, topisch oder systemisch heißt Medikamente, Salben oder was heißt das genau?
Richtig, also topisch ist eigentlich so eine Creme, was man an der Haut einschmiert. Oder eine Waschlotion oder so eine Gel, also alles, was man topisch an der Haut macht. Mhm. Und eine Systemtherapie heißt dann Tabletten.
Also in der Regel verschwindet ja Akne in dem Alter auch nach 1-2 Jahren. Manche Menschen behalten ihr aber bis ins Erwachsenenalter und danach kommen dann erst die Narben, ne? Also das ist ja genau, es gibt eben verschiedene Verläufe, aber das hat ja, weil bei uns geht es ja auch sehr viel heute um das Schambehaftete. Das ist natürlich etwas, was man sieht. Man leidet also, während man die Pickel hat. Im Leben natürlich. Man kann es überschminken, aber es ist natürlich sehr schwer zu überschminken. Und die Patienten leiden und Patientinnen aber auch unter den Narben. Das heißt,
ganz
das
genau.
Leiden kann das Leben lang anhalten, richtig?
Ganz genau. Also wir haben eine akute Phase von der Akne mit so einem Pickel oder mit Esser, mit Rötung im Gesicht und alles. Und dann, wenn das jetzt nicht rechtzeitig behandelt wird, dann kommen da die Narben. Die Narben ist eigentlich ist kein aktives Gewebe. Die Narbe bleibt als eine Narbe und macht auch keine Beschwerden, tut nicht weh. Aber die Narbe ist genau die Ursache, was die Patienten stigmatisiert. Ja. Erstmal das. Und was eigentlich dann die Lebensqualität von den Patienten sehr einschränkt. Also wir wissen schon von Akne-Studien, dass die Patienten mit so einer schweren Akne, mit Akne-Narben sogar Suizidgedanken haben oder die depressiv sind.
Oh je, und also genau,
ist das tatsächlich Leiden, ja. Ganz genau und betrifft genau so eine empfindliche Population, meistens in der Pubertät oder kurz nach der Pubertät und deshalb auch eine Akne-Narbe, auch wenn sie jetzt medizinisch, sag mal so, keine Probleme macht, keine Einschränkungen, muss dann trotzdem behandelt werden oder muss man trotzdem mit einer guten Akne-Therapie die Akne vermeiden, weil das ist tatsächlich die Stigmatisierung und die Ursache von der psychischen Belastung von Akne-Patienten.
Das heißt, also Sie arbeiten auch eng mit Psychotherapeuten zusammen oder das muss dann Hand in Hand gehen, dass man sagt, junge Menschen oder vielleicht junge Erwachsene müssen dann auch psychotherapeutische
Also nicht alle. Also dann, da haben wir auch Stufe von der Betreuung. Also wir haben auf jeden Fall eine gute Psychosomatik an der Charité. Und wenn wir jetzt merken, dass die Patienten, vor allem in diesem Alter, tatsächlich so ein bisschen Unterstützung brauchen, gleich nicht gleich so eine Psychiaterin oder Psychopharmaka, vielleicht einfach so ein Coaching oder Unterstützung mit Gruppen und alles, da haben wir so eine Möglichkeit und durch die Psychosomatik. Aber auch wenn es jetzt tatsächlich eine schwere Depression vorliegt, da muss dann die Patienten auch psychiatrisch vorgestellt werden und dementsprechend therapiert werden.
Ja, weil es natürlich die Phase im Leben Identitätsbildung und Selbstbewusstsein. Das einzig Gute, kann man ja sagen, ist, dass es so weit verbreitet ist, dass man nicht alleine ist. Man sieht erstens andere, die auch darunter leiden in der Klasse. Ich weiß nicht, die Wahrscheinlichkeit ist ja sehr hoch, dass man nicht der Einzige ist, das einzige Mädchen, der einzige Junge. Man sieht auf dem Schulhof. Also man muss ja nicht mit den anderen reden, aber indem man sieht, andere leiden auch darunter, wird es ja ein bisschen normaler.
Ganz
also
genau.
In Anführungsstrichen, natürlich will ich das gar nicht jetzt niedermachen, aber das Gute an so etwas, oder?
Ja, Das ist tatsächlich gut und ich glaube, die Patienten, die sammeln sich irgendwie und die reden über die Erkrankung, die reden über die Ärzte, die reden über die Therapie und das finde ich auch gut.
Mhm. Und dann, weil Sie sind ja in der Charité auch Experte für die Behandlung von Aknenarben. Das ist natürlich ein weites Feld und es gibt, glaube ich, 10 verschiedene Methoden. Aber auch für diejenigen, die jetzt zuhören, die schon ein bisschen älter sind, Mann oder Frau, die Aknenarben haben oder jemanden kennen, der darunter leidet. Was sind denn so Möglichkeiten? Ich bin über Botox gestolpert, was ja wirklich ein Wundermittel ist. Wir hatten mal eine Folge bei Blaseninkontinenz, dass Botox-Spritzen bei Inkontinenz helfen. Ich bin ja ganz begeistert von Nervengift, wofür man das alles einsetzen kann.
Richtig, jetzt für die Aknenarben ist nicht über nicht Therapie der Wahl, sondern Botox, da man nehmen wir vielleicht dann Hyaluronsäure, aber wie gesagt, also nicht jeder Aknenarbe kann gleich behandelt werden wie bei anderen Aknenarben. Also das heißt, wir müssen erstmal gucken, was für Narben sind das. Das erste ist, dass die Patienten erstmal zum Arzt gehen, dass er die Akne behandeln und rechtzeitig behandelt, die Akne vermeiden.
Ja.
Erstmal das. Zweitens, eine ganz oberflächige Narbe kann man teilweise auch mit einer guten Pflege verbessern. Das heißt, also können die Patienten vielleicht so eine Waschlotion oder irgendwelche Pflegeprodukte mit AHA oder BHA, das sind die Alpha-Hydroxy-Acids und die Beta-Hydroxy-Acid, das ist eine Fruchtsäure oder Salicylsäure und das kann man auch freilich, also frei von der Apotheke auch kaufen.
Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, Sie haben ja auch Hyaluron gerade erwähnt. Das sind natürlich die Dinge, die man auch als Frau im höheren Alter bei Anti-Aging, das sind diese berühmten aufpolsternde Wirkung der Haut, oder? Weil ich meine, Narben sind natürlich Einbuchtung in der Haut und das polstert dann ein bisschen auf, oder?
So als Leiden. Wir sind schon in Stufe 3 jetzt.
Ah, ja, okay.
Also wir haben erstmal die medizinische Pflege. Da können Sie den Patienten entweder von der Kosmetikerin oder von einem Hautarzt beraten lassen, was sie zu Hause von Produkten benutzen sollen, um diese kleinen Narben einfach zu vermeiden und zu behandeln. Und dann das Zweite ist, also wenn jetzt alles mit so einer Peeling-Produkte von zu Hause nicht funktioniert, kann man tatsächlich eine medizinische Peeling machen, also mit Fruchtsäuren oder mit AHA oder BHA. Da gibt es verschiedene Produkte, aber das ist eine medizinische Behandlung. Das heißt, das macht dann entweder eine Kosmetikerin oder so beim Hautarzt. Und das muss natürlich auch wiederholt werden. Wir machen so eine Peeling alle 4 Wochen, muss man vielleicht 3 bis 6 Mal dann so eine Peeling machen, dass wir tatsächlich so einen Effekt sehen.
Und das übernehmen wahrscheinlich auch nicht die Krankenkassen, sondern das muss man selbst bezahlen.
Richtig. Nehme ich an, ne? Leider, das übernehmen die Krankenkasse jetzt nicht. Muss man die Patienten selber bezahlen. Ja. Die Kosten sind aber nicht so. Ich glaube, wenn man die Patienten fragen, wie viel Geld sie ausgeben für die Pflegeprodukte, ich glaube, so eine medizinische Peeling ist tatsächlich nicht so der Kostenfaktor, das jetzt dann die Patienten irgendwie so verhindern soll.
Naja, und wenn es die Lebensqualität steigert und es gibt einen sichtbaren Effekt, ich meine, ganz verschwinden werden die Narben wahrscheinlich nie, aber wenn man sein Leben lang oder über 10 Jahre oder noch länger daran leidet, ist es wahrscheinlich durchaus das Geld wert.
Richtig, aber wie gesagt, auch wenn jetzt mit der Peelings nicht weiterkommen, wir haben noch andere Methoden. Wir haben so eine Dermaroller, das heißt, wir werden jetzt mit so einer Rolle mit kleinen Nadeln einfach so kleine Löcher an der Haut machen und damit kann man die Narben auch glatter machen, weil mit diesem Dermaroller oder mit so einer kleinen, so ein Microneedling, wie es heißt. Wir werden dann die Fibroblasten irgendwie aktivieren, dass sie mehr, also Hyaluronsäure und Kollagen produzieren. Und dann kann man die Narben also flacher machen. Hat das auch nicht funktioniert? Wir haben noch andere mehr invasive Methoden, wie zum Beispiel Laser. Das kann entweder eine Fraxel-Laser sein, also eine fraktionierter CO2-Laser, kann auch eine Erbium-Laser sein, kann auch andere, also Radiofrequenzen sein. Und damit werden wir auch dann, also können wir auch Narben behandeln. Und das kann man natürlich mit anderen Sachen kombinieren, wie zum Beispiel so eine PRP. Das heißt, wir nehmen jetzt, so wie so ein Vampir-Lifting, was immer so genannt wird, wir nehmen Blut von den Patienten, wir werden das zentrifugieren. Wir werden dann diese kleine Narben unterspritzen oder wir werden vielleicht erstmal mit so einem fraktionierten Laser lasern und danach das Serum von den Patienten auf der Haut dann irgendwie applizieren.
Also, Entschuldigung, aber so eine Art Eigenbluttherapie oder
richtig,
was ist das?
Richtig, genau, ganz genau. Okay. Und das wäre auch sozusagen die Stufe 3 von der Therapie. Das ist eine Kombinationstherapie, was eigentlich erstmal die Epidermis, also die obere Schicht in der Haut mit dem Laser behandelt, aber auch gleichzeitig durch das Serum und durch diese kleine Mikrotraumata, so kleine Verletzungen, was der Laser auf der Haut macht, produziert man der Körper dann viel mehr, also Kollagen und Hyaluronsäure.
Okay, also das hilft der Haut, sich dann nachträglich noch ein bisschen zu regenerieren, weil ja vorher, also
richtig.
Sie haben ja gesagt, dass das Wichtigste in der Prävention ist, während man die Akne hat, es nicht so weit kommen zu lassen. Also deswegen helfen ja zum Beispiel auch, wenn man das jetzt noch aktiv hat. Natürlich ist Rauchen immer ganz, ganz schlimm und dieses berühmte Herumdrücken an Pickeln, was man ja auch normalerweise immer wirklich falsch macht. Vielleicht können Sie das noch einmal sagen, so als Service für alle, die jetzt zuhören. Warum, aber man will ja drücken, weil es schmerzt, der Druck ist hoch. Warum darf man das auf keinen Fall machen?
Ich glaube, es ist eher der psychische Druck, dass die Patienten diese Pickel so schnell weghaben möchten. Und dieser Wunsch, dass jetzt mal schnell dann die Sache erledigt ist, das führt den Patienten dazu. Nein, darf nicht sein. Ich habe auch andere Sachen gehört, dass mit der Zahnpaste so Pickel behandeln und alles.
Ja.
Nein, bitte nicht. Also dafür sind auch die Hautärzte auch da oder eine erfahrene Kosmetikerin und kann die Patienten genau beraten, was mache ich dann, wenn ich so akut jetzt einen Pickel habe.
Auch wenn man sich die Hände gut wäscht, man drückt halt noch mehr Bakterien und Schmutz in die Talgdrüse, richtig?
Richtig, erstmal das. Da kann tatsächlich das auch so eine neue Narbe verursachen. Das kann eine postinflammatorische Hyperpigmentierung machen. Da kommt
also
vielleicht
die
noch mehr
Entzündung wird
genau.
größer.
Genau.
Was haben Sie gesagt?
Also eine postinflammatorische Hyperpigmentierung oder Hypopigmentierung heißt, nach dieser Entzündung produziert vielleicht die Haut in dieser Stelle, wo da so ein Pickel waren, viel mehr Pigment und da haben sie vielleicht so kleine braune oder weißliche Flecken.
Okay, und das ist dann schon eine Pustel oder Fistel oder Abszess?
Das ist dann eine normale Haut, aber da ist eine Pigmentstörung auch drauf.
Okay. Ja.
Also Botox ist eigentlich bei einer Akne-Narbe jetzt nicht dann Therapie der Wahl.
Okay.
Wie kann man tatsächlich dann diese kleine Narbe vielleicht mit Hyaluronsäure auffüllen? Das ist deutlich mehr Intervention als eine Laser oder ein Peeling. Das heißt, wir kommen so eine Nadel eigentlich unter der Haut gehen und diese kleine Narben unter der Haut mit einer Nadel einfach schneiden, sage ich vorsichtig, und das lässt dann die Haut dann wieder frei, sodass jetzt auf eine normale Ebene einfach hochwächst.
Ah, also genau. die alte vernarbte Haut wird rausgeschnitten und neue...
Nicht schneiden, einfach mit einer Nadel unter der Haut gehen und einfach dieser...
Okay.
Weil Sie sollen sich vorstellen, auch unten der Haut bildet sich so eine Narbe, was eigentlich die Haut nach unten zieht. Ne?
Ah.
Das heißt, wenn es mir so eine ganz feine Nadel, diese kleine...
Okay, das klingt allerdings auch sehr schmerzhaft.
Das machen wir mit der örtlichen Betäubung natürlich, dann machen wir nicht so ohne.
Aber wenn man das bei jeder Narbe macht, ist das schon eine mehrere Sitzungen, nehme ich mal an. Ne?
Richtig, ja. Richtig, genau.
Gut, aber wo Sie sagen unter der Haut, ich meine Akne inversa, da denkt man ja auch, es ist die umgedrehte unter der Haut. Aber wir reden mal über das, was man auf den ersten Blick den Menschen vielleicht nicht ansieht. Und zwar die Akne inversa, die sich eben ganz woanders am Körper abspielt.
Also Akne ist erstmal falsch als Begriff, weil das ist alles anderes als eine Akne. Der Name Akne inversa kam eigentlich historisch dann aus dem Grund, dass diese Stellen in der Leisten oder unter der Brust, dann die sehen so wie eine Akne aus, ist das aber keine Akne. Inversa heißt so, weil genau diese Region der Haut irgendwie betrifft, also da, wo jetzt dann also eine Reibung zwischen Haut mit Haut haben, ja. Das heißt, die Leiste, das ist eine Pofalte, das sind die Achselhöhlen. Also, das jetzt, diese Bereiche werden auch so als inverser Bereichen genannt. Wir haben noch einen zweiten Namen dafür. Das ist die Hidradenitis Suppurativa.
Ja, genau, ich wollte es gerade sagen, ich habe es mir aufgeschrieben. Sagen Sie es nochmal.
Also, das ist eine Hidradenitis Suppurativa.
Okay.
Der Begriff ist wieder auch falsch.
Oh nee, also es gibt wirklich so viel Verwirrendes, das Irreführendes. Aber es ist ja heute auch der Podcast zum Aufklären, weil auch viele Ärzte und Kollegen auch nicht richtig aufgeklärt sind. Das heißt, es ist jetzt wirklich, fangen jetzt
immer... Akne inversa ist eigentlich wieder favorisiert in der deutschsprachigen Dermatologie. Und HS oder Hidradenitis Suppurativa wird jetzt so weltweit, europaweit mehr erwähnt. Ja, ist das aber keine Akne, ich sag's nochmal.
Ja.
Das ist eigentlich so eine autoinflammatorische Erkrankung. Das kommt vom Immunsystem.
Ja.
Sind die Patienten sicher nicht schuld? Also das kommt nicht, weil die Hygiene fällt, nicht, weil die Patienten sich nicht pflegen. Es kommt einfach, weil eine Fehler im Immunsystem haben.
Ja, aber das ist gut, weil ich bin in der Vorrecherche auch über den größten Mythos und das Stigma gestolpert. Genau das, der Vorwurf, dass die Menschen einen Hygienemangel haben, sich schlecht ernähren. Aber diese chronisch entzündliche Hauterkrankung, wo Sie sagten, überall, wo Haut an Haut reibt, also bei Frauen eben unter der Brust, Po, Genital, Leistengegend, also das, was man eigentlich, wenn man Kleidung trägt, natürlich nicht sieht. Aber bevor wir zu dem genauen Entzündung kommen, Worin besteht dieses große Leiden und dieses Schambehaftete der Betroffenen?
Also das ist ja erstmal, also die Abszesse in diesem Fall, Akne inversa, sind sehr schmerzhaft. Das heißt, die Patienten leiden an Schmerzen. Mhm. Wenn die Abszesse so platzen von allein, es riecht auch sehr unangenehm und das kann man nicht verstecken. Und das Dritte ist eigentlich, dass dann in diesen Bereichen, also an der Leiste, an der Pofalten oder an der Brust, das kann auch die Sexualleben von der Patienten sehr einschränken, Qualität des Sexuallebens, und das ist eine Tabuerkrankung, wird nicht diskutiert.
Also wo Sie sagen Sexualleben, es ist wahrscheinlich das ganze zwischenmenschliche Leben, oder? Ich meine Freundeskreis,
richtig,
Arbeitsplatz,
ganz genau.
Man muss ja nicht
ganz
jetzt genau bis zum nackten Körper denken, sondern wenn Sie sagen, das sind Abszesse, die aufplatzen, dann heißt das ja auch, dass die Menschen wahrscheinlich drüber nachdenken müssen. Ich meine, Sie haben jetzt heute, das sieht man jetzt nicht, aber Sie haben ein weißes Hemd an, aber als Frau ein weißes Oberteil würde man wahrscheinlich auch nicht anziehen dann, oder?
Ganz genau. Das ist erstmal sehr unangenehm. Also muss man natürlich das ganze Leben daran anpassen, dass dann, was die Klamotten betrifft, was eigentlich die Verbände, was dann die, das hat jetzt nicht nur mit den Klamotten zu tun. Das muss dann die Patienten, die kann nicht mal baden gehen. Ne? Sondern das sind solche banale Sachen, was jeder Mensch als selbstverständlich nimmt, dass die Acne inversa Patienten nicht genießen können.
Also Sport machen geht auch nicht, weil das durch den,
wenn man jetzt
Fußball spielt, könnte es durch den Körperkontakt aufplatzen.
Ganz genau. Und das ist wieder ein Teufelskreis. Wir wissen, dass die Acne inversa Patienten etwas mehr adipös sind, also übergewichtig sind als die normale Bevölkerung. Sie können aber keinen Sport machen, weil genau die Schmerzen haben an der Leisten. Und das ist so ein Teufelskreis.
Ja.
Diese Erkrankung haben wir jetzt tatsächlich in den letzten 10, 15 Jahren verstanden. Also jetzt genau wissen wir, worüber das geht. Und deshalb, dass jetzt unsere Kenntnisse so begrenzt waren, hat dazu geführt, dass die Patienten mit einer Acne inversa zu spät eine richtige Diagnose bekommen. Wir haben so eine Studie in Deutschland gemacht, das dauert bis zu 10 Jahren, bis die Patienten eine richtige Diagnose haben. Die werden dann von Arzt zu Arzt reden und dann stellt jeder Arzt eine andere Diagnose. Haarwurzelentzündung oder Abszess oder wieder Abszess. Und das ist genau das Problem, weil wenn man diese Krankheit so schnell erkennt und aggressiv behandelt, kann man diese Narben und Fisteln und Abszesse alles vermeiden.
Wo Sie sagen, es wurde jetzt verstanden. Ich hatte gelesen, jetzt muss ich kurz in meine Aufzeichnung gucken, dass es schon das erste Mal 1836 oder so irgendwo erwähnt wurde von einem französischen Mediziner. Also die Krankheit ist nicht neu, das Krankheitsbild, das kennt man schon über 100 Jahre.
Genau, als Krankheitsbild, also die Konstellation von diesen Faktoren, die zu Acne inversa führen, diese drei Faktoren, das ist jetzt neu definiert worden. Und das ist jetzt 2009. Jetzt wissen wir, wenn die Patienten diese bestimmte Hautveränderungen haben, also Abszesse, Fisteln,
genau, benennen
Narben.
Sie es mal. Ja.
Genau, das sind die entzündeten Knoten, Abszesse, Fisteln oder Narben. Mhm. An diese Körperarealen haben, also eine Leiste, Achselhöhlen und unter der Brust, also diese inversa Stellen. Und wenn sie jetzt mehr als 2 mal alle 6 Monate, das heißt, das muss dann die Patienten solche Abszesse, Pil mal Daumen, 4 mal im Jahr haben, ja. Wenn man so einen Abszess einmal hat nach der Rasur, das ist keine Acne inversa, das ist einfach eine Infektion, kann man gut behandeln, es verschwindet, ist alles wieder gut. Eine Acne inversa, da kommen immer wieder neue Abszesse.
Und hat man die denn, weil Sie sagen auch zum Beispiel Achselhöhle, hat man die dann nur an einer Körperstelle oder haben Betroffene an diesen ganzen genannten Körperstellen?
Nein, kann mehrere Stellen sein.
Mhm. Also es leiden ungefähr 800.000 Menschen in Deutschland darunter, 1% weltweit, aber da gibt es eine ganz hohe Dunkelziffer, oder? Weil eben, wie Sie
ganz,
gesagt haben, die meisten,
genau,
die jetzt vielleicht auch zuhören, gar nicht wissen, dass sie das haben. Und der Teufelskreis ja auch darin besteht, dass die Scham so groß ist, dass man nicht darüber redet.
Ganz genau, wird nicht darüber redet. Genau. Auch wenn man die Patienten fragt, ist da sowas in der Familie bekannt? Hat jemand, also die Eltern, die Großeltern, die Kinder sowas? Die können selber die Patienten das nicht beantworten, weil es wird darüber nicht geredet in der Familie. Mhm. Also wir haben jetzt versucht, durch Awareness-Veranstaltungen, dass man die Leute so aufmerksam machen. Also
Sie sind ja auch Leiter der Spezialsprechenden in der Charité.
Richtig,
das
genau.
Heißt, also wöchentlich, ist das bei Ihnen?
Nicht nur einmal die Woche, mehrmals an der Woche, sondern einmal solche Patienten. Also wir haben sogar klinische Studien mit neuen Substanzen, also von der Phase 1 bis zur Phase 3. Und das ist tatsächlich die große Hoffnung von den Patienten, dass wir in mittelfristig mehrere Therapien anbieten können. Also bis jetzt haben wir eigentlich nur eine Substanz, die eigentlich zugelassen ist dafür, plus die Antibiotika, die ja sagen, langfristig keine Therapieoption ist.
Ja, weil das Erste ist, hatte ich gelesen, dass die Menschen erstmal 10 Wochen oder so Antibiotika bekommen.
Richtig, genau. Und das ist dann, und die Sache ist, die darf nicht hier das Antibiotikum sein. Wir müssen bestimmte Antibiotika benutzen, die auch so ein antientzündliches Potenzial haben. Mhm. Also wir werden jetzt nicht Penicillin nehmen, weil Penicillin wirkt antibakteriell, aber hat dieses antientzündliches Potenzial nicht. Das heißt, wir nehmen bestimmte Antibiotika, die auch so gegen die Entzündung auch wirken, und das muss eine längere Zeit sein. Also 10 bis 12 Wochen.
Und danach, wenn die dann wiederkommen?
Genau, danach haben wir noch eine Therapie, das ist das Adalimumab, und das ist eine so eine bekannte Therapie von der Rheumatologie, von der Dermatologie. Das kennen wir von der Rheumatoidearthritis, von der Suppenflechte, von der Darmentzündung. Und das haben wir jetzt gesehen in den letzten, also vor etwa 4, 5 Jahren kam die Zulassung für die Acne Inversa. Ja. Und das ist nur deshalb, weil die immunologisch gesehen, die Ursache von der Acne Inversa ist so sehr ähnlich wie eine Suppenflechte.
Ja, dafür sind Sie ja auch Experten.
Ja, genau. Deshalb, diese zwei Krankheiten bewegen sich zusammen, weil die Ursache sehr, sehr ähnlich ist.
Aber überlappen Patienten sie haben auch nicht manchmal. Beides. Ach so, doch.
Da gibt es tatsächlich eine Überlappung. Mhm. Das ist eine sehr, also prozentual würde ich sagen 0,1%, dass Patienten gleichzeitig eine Acne Inversa und eine Psoriasis haben. Oder in der Familie hat jemand eine Psoriasis und der Patient hat eine Acne Inversa.
Ja.
Und jetzt haben wir das auch verstanden. Wir haben jetzt ganz genau geguckt, was in der Acne Inversa los ist. Und wir haben jetzt gesehen, dass manche Medikamente jetzt von der Rheuma oder von der Suppenflechte kennen, kann auch eine Acne Inversa helfen. Und deshalb machen wir jetzt die neue Zulassungsstudien mit neuen Substanzen, die tatsächlich dann auch in Acne Inversa auch wirken.
Ja, weil wir hatten ja eben bei der normalen, gewöhnlichen Akne auch schon über Begleiterscheinungen gesprochen. Und es gibt ja eben bei Acne Inversa, abgesehen von auch psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel auch Depressionen, unter denen die Menschen leiden, und oder Adipositas, wie Sie angesprochen haben, auch noch andere Probleme? Oder was sind so die häufigsten Begleiterkrankungen, die man auch noch hat? Außer anderen Hauterkrankungen, meine ich jetzt.
Sie müssen sich das so vorstellen, die Patienten sind Acne Inversa, die haben so eine massive Entzündung im Körper, und das kann zu viele metabolische Sachen führen. Das heißt, auch jüngere Patienten, die haben arterielle Hypertonie, die sind adipös, die haben Dyslipidämie, also eine Blut, also Fettstoffwechselstörungen, also Nikotinabusus, und das sind erstmal die metabolischen Sachen, was erstmal diese Erkrankung durch diese Mikroinflammation verursachen kann per se. Wir haben danach noch die Krankheiten, die so häufiger, also bei Acne Inversa Patienten auftreten. Das sind meistens so Darmerkrankungen, wie zum Beispiel eine Morbus Crohn, eine Colitis ulcerosa. Das ist deutlich häufiger in Acne Inversa Patienten als in der normalen Bevölkerung.
Okay, das heißt, Sie müssen da auch eng mit Ihren Kollegen zusammenarbeiten, um die zu sensibilisieren, quasi Morbus Crohn Experten zu sagen, das gucken Sie auch mal nach den Knoten und Abszessen, ja?
Richtig, also generell der Trend jetzt in der Medizin ist, dass mehrere Gruppen zusammenarbeiten, also interdisziplinäre Arbeit, auch bei banalen Sachen wie bei der Acne vulgaris jetzt. Wir brauchen auf jeden Fall ein gutes Team, was jetzt mal die Patienten auch psychologisch oder psychiatrisch mitbetreut.
Ja.
Oder wir brauchen eine Kosmetikerin, die jetzt die Therapie verfeinern kann. Auch eine Acne Inversa, wir brauchen natürlich eine Gastroenterologin im Team, wir brauchen eine Rheumatologin im Team, weil die Patienten haben auch ganz oft also Rheumaschmerzen an den Gelenken. Das ist dann eine komplexe Erkrankung. Ja.
Ja, aber wo Sie diese Sprechstunde haben, was für Menschen sitzen denn bei Ihnen? Vielleicht können wir mal darüber reden, was für Altersgruppen sind das, und oder was sind so typische Fälle, die dann zu Ihnen kommen?
Eigentlich, das Traurige ist eigentlich, dass meistens sind jüngere Patienten, weil diese Erkrankung kommt auch so in der Pubertät. Mhm. Und dann nach der Menopause geht langsam die Aktivität wieder zurück. Die bleiben natürlich auch die Narben, entweder Narben von der Erkrankung oder die Narben von mehreren OPs, was die Patienten haben. Mhm. Die müssen mehrmals operiert werden im Leben.
Ja.
In meiner Sprechstunde, ich sehe meistens jüngere Patienten. Das heißt, die müssen arbeiten, eine Familienplanung ist noch offen. Die sind sozial auch aktiv, und genau das sind dann die Faktoren, die diese Erkrankung noch schlimmer machen. Wir reden jetzt nicht über ältere Patienten, die jetzt dann nicht so aktiv im Leben sind.
Ja.
Wir reden über jüngere Patienten.
Also jünger heißt zwischen 15 und 25, oder was ist so ungefähr die Alters?
Nein, also von der Kinderambulanz, wir haben auch einzelne Patienten tatsächlich noch nach der Pubertät mit so einer sehr schweren Acne Inversa zu uns kommen. Meistens sind so ab 20 bis 50, 60. So.
Okay, aber das ist dann der Berufseinstieg, die erste Partnerschaft,
richtig,
die Ausbildungsstelle.
Ganz genau.
Die Lebensqualität ist eben sehr beeinträchtigt.
Ganz genau, und die sind deutlich häufiger krank als die gesunden Leute.
Psychisch krank meinen Sie jetzt? Oder?
Ich meine krank von der Arbeit, arbeitsunfähig.
Ach so, ja, okay. Und auch das ist auch nochmal das Problem des Arbeitsplatzverlustes.
Richtig, ganz genau.
Das heißt, die Menschen, die vorhin sitzen, sind fertig und am Ende ihrer...
Ganz genau.
Sie haben schon ungefähr 10 Kollegen besucht, nehme ich mal an.
Richtig.
Und sie sind die letzte große Hoffnung dann?
Ganz genau. Das ist jetzt, also das haben wir auch in der Studie gezeigt, da sind wir erstmal beim Hausarzt, bei Chirurgen, bei Urologen, bei Frauenärzten. Und dann bist tatsächlich so eine Spezialsprechstunde oder so richtigen Fachleuten kommen, dauert etwa 10 Jahre.
Okay, das heißt, Ihr Job besteht auch so ein bisschen in dem Therapeutischen, dass Sie den Leuten natürlich, also wahrscheinlich sind Sie wahnsinnig erleichtert auch,
therapeutisch und operativ auch, genau.
Davon, da, ne, die Therapien, die Sie durchführen, wenn die Menschen vor Ihnen sitzen und Sie endlich wissen, was Sie haben, sind Sie dann erleichtert? Dass, ich meine, eine Diagnose, wenn man weiß, was man hat, das hilft doch
eigentlich. Sie sind erleichtert, immer, ne? Dass Sie jetzt endlich mal wissen, was da los ist. Ja, dass ich glaube, Sie fühlen sich weniger schuld. Weil wenn du nicht weißt, was du hast, dann du machst mir Gedanken, was habe ich hier falsch gemacht? Warum habe ich sowas? Ja, warum ich jetzt wieder? Und da sind tatsächlich Fragen, die tatsächlich nach dem Gespräch vielleicht so eine Antwort haben. Aber danach kommt die große Hoffnung, dass ich jetzt eine Therapie brauche. Ich weiß jetzt, was ich habe. Das heißt, ich kann das jetzt auch therapieren. Mhm. Und wie gesagt, wir haben Therapiekonzepte. Also meistens an Acne inversa muss operiert werden. Wenn wir diese Erkrankung gleich am Anfang aggressiv mit antientzündlichen Therapien behandeln, wir können größere OPs vermeiden.
Ganz kurz, bei den Operationen werden die Fisteln und Abszesse entfernt und weggeschnitten. Ne? Nur, dass wir es kurz oder grob mal einordnen, was heißt OP?
Je nachdem, wenn die Patienten große Fisteln oder Fistelplatten haben, die haben nicht nur eine Fistel, die haben mehrere, die müssen einen großen Teil von dieser Haut einfach, wir müssen es rausschneiden.
Und muss die Haut auch transplantiert werden? Sind das so große
Hautflächen? Und danach entweder halt wieder von alleine ab oder wir müssen dann eine neue Haut noch drauf transplantieren.
Wirklich? Ja, also
wirklich.
Was ist das Maximum an
Flächen? Also wir haben so eine kleine Exzision von einzelnen Abszessen. Wir haben so eine De-Roofing. De-Roofing heißt, wir nehmen dann diese Deckel von der Fistel dann einfach ab, dass die Fisteln von alleine abheilen. Mhm. Und wir haben noch eine radikale Fistelresektion, was diese große Defekte an der Haut bringt.
Okay.
Das ist erschreckend, was man da sieht, aber die Patienten sind so erleichtert danach, weil sie keine Schmerzen mehr haben.
Was können Sie ein Beispiel mal nennen? Es ist ja alles sehr bildlich und Sie müssen das mit Worten beschreiben, aber was war das ein erschreckendes Beispiel, was Sie mal gesehen haben an Leiden, was jemand da mit sich rumgetragen hat über Jahre?
Oh, viele Sachen.
Nennen Sie mal gerne zwei.
Ich kann mir so eine Fußballspieler erinnern, der ist dann die ganze, also gluteal, der ganze Bereich, da voll Abszesse waren, ja, und.
Gluteal heißt am Po.
Genau, gluteal heißt am Po. Das heißt, man muss dann jetzt dann beide Seiten sehr großflächig sanieren. Und ich habe mich gewundert, weil der war ein junger Patient und der war fit und alles und der war auch selber überrascht, wie viel Haut wir jetzt abgenommen haben, diese OP.
Aber also beide Po-Backen, wenn man das
genau.
mal so nennt.
Und okay. Fast komplett. Ne? Das heißt, mit so einer großen Transplantation danach noch drauf und alles.
Also das heißt, dieser Betroffene konnte eigentlich gar nicht sitzen?
Ja, also da sind Schmerzen beim Sitzen, Schmerzen beim Laufen. Ich habe mich gefragt, wie er das Fußball gespielt hat. Also, ja.
Aber danach war er wahrscheinlich besser
beim Fußball. Dann war er besser, ja. Das okay. war er besser. Aber wie gesagt, wir haben jetzt neue Therapiekonzepte. Das heißt, solche Krankheiten werden wir erstmal antientzündlich behandeln, entweder mit Antibiotika und mit Adalimumab oder mit den neuen Therapien, was wir jetzt in das Studienzentrum machen, sodass wir diese Entzündung erstmal behandeln und danach werden wir die Patienten nicht so großflächig, sondern eher so kleinflächig operieren, dass dann die Stellen schneller wieder abheilen und wieder ins normale Leben wieder zurückkommen können.
Ja, und was ist, wenn jemand nicht zu Ihnen kommt? Also dann haben wir, Sie haben ja gerade gesagt, dann breitet sich das aus, weil aus einer Fistel wären Fistelplatten, also das heißt,
richtig,
eine Entzündung breitet sich am Körper aus. Aber was ist, wenn man wirklich nie sich Hilfe sucht? Was passiert dann?
Das kommt dann langfristig oder mittelfristig so eine Gewebedestruktion. Das heißt, die Architektur der Haut wird dann zerstört. Das heißt, es bilden sich dann ganz feste Narben auch da. Das heißt, die Patienten verlieren von der Mobilität. Und wie gesagt, dann ist dann fast zu spät, dann solche Sachen zu reparieren oder rekonstruieren.
Okay.
Also Sie müssen sich vorstellen, die haben erstmal so eine kleine Knoten, diese Knoten werden große Abszesse werden. Wenn dann 2, 3 Abszesse haben, verbinden sich mit so einer Fistel. Mhm. Und dann nach der einen Fistel kommt die andere, da kommt so eine Fistelplatte. Und auch wenn das alles von alleine so platzt und abheilt, bleibt danach eine große Narbe auch da. Und diese große Narbe, was macht, das zieht dann die Haut zusammen und dann ist dann die Mobilität sehr eingeschränkt in diesem Bereich.
Ja, und was Sie auch am Anfang erwähnt haben, ist dieser, wie haben Sie es genannt, übelriechender Geruch, der eben, wenn das aufplatzt,
richtig,
rauskommt.
Genau.
Und deswegen ja, muss man auf jeden Fall auch hingehen, weil das, abgesehen vom Schmerz, natürlich auch das ist, was die Lebensqualität so einschränkt, ne? Und was auch man gar nicht.
Wenn da die Patienten mit Akne inversa zu uns kommen, klar, wir müssen die Akne inversa therapieren. Wir müssen aber dazu noch eine Lifestyle-Beratung anbieten.
Lifestyle, was müssen, also.
Das heißt, die Patienten, also Gewichtsreduktion, Nikotinabus, solche Themen müssen auch mit dem Arzt gleich besprochen werden. Wir müssen diese ganze metabolische Sachen kontrollieren. Vielleicht wissen die Patienten nicht, dass sie Diabetes haben. Sie wissen nicht vielleicht, dass die Blutfette hoch sind. Das heißt, der Arzt muss gleich mit dem Ärztenbesuch vielleicht auch solche Sachen noch, solche Parameter auch kontrollieren. Mhm. Wir müssen auf jeden Fall danach so eine Schmerztherapie anbieten, weil die Patienten haben Schmerz. Das heißt, Sie brauchen auf jeden Fall eine Schmerztherapie, also begleitend.
Also ganz kurz, Sie haben chronische Schmerzen, die Menschen. Das heißt auch tags und nachts.
Akutschmerzen und chronische Schmerzen. Mhm. Ja, sowohl als auch. Das heißt, wir müssen die Schmerzen nicht nur die akuten Schmerzen kurzfristig behandeln, sondern die chronischen Schmerzen auch langfristig behandeln.
Und ist das auch das, warum man den Schwerbehindertengrad bis zu 50 bekommen kann?
Genau.
Weil das ist ja auch neu, oder? Dass man, das ist natürlich auch ein großes Tabu, dass man eine Krankheit hat, wo man einen Schwerbehindertenausweis bekommt. Aber auch das ist ja wiederum eine gute Sache eigentlich für die Betroffenen, ne?
Richtig. Das ist dann, dass sie Unterstützung haben von Behörden, ist dann natürlich eine gute Sache. Wie gesagt, da sind dann die Schmerzen, das ist diese Mobilitätseinschränkungen, da sind manchmal diese Arthritiden, diese Gelenkschmerzen, was die Patienten eventuell, also das ist jetzt nicht so viel, etwa 10%, aber tatsächlich, wenn sie die haben, die sind Rheumaschmerzen und plus dann die Lebensqualität und all diese Faktoren, diese Kofaktoren, die so eine Rolle spielen.
Ja, deswegen kann man nur dafür appellieren und aufrufen, dass die Menschen, die sich jetzt angesprochen fühlen oder jemanden kennen, der das hat oder dann auch wirklich mal, wenn sie es haben, in der Familie mal anfangen, die Verwandten zu fragen, hast du das eigentlich auch? Weil es ja eben, also man muss darüber reden, das ist der Anfang. Ne? Deswegen reden wir ja auch heute darüber.
Ist dann lieber, wenn der Patient jetzt nur bei dem Verdacht auf eine Akne inversa zum Arzt geht, auch wenn er keine Akne inversa hat. Und dann ist da die Sache sind erledigt. Also wenn jetzt mal Abszesse nach Rasur oder so ein Infekt hat da in diesem Bereich, das kann der Arzt sofort diagnostizieren. Da kriegt man Antibiose eine Woche, geht nach Hause, die Sache ist erledigt. Aber ich sag, das ist besser so, wenn die Patienten schon bei dem Verdacht auf diese Erkrankung zum Arzt gehen, als wenn die zu spät, also zu lange warten.
Okay.
Also wenn die Erkrankung am Anfang ist, wir können noch schnell und gut reagieren. Wenn dann zu spät zu uns kommt, ist fast, da kann man nur operieren.
Jetzt bieten Sie ja in Berlin die Spezialsprechstunde an. Der Podcast wird natürlich auch in anderen Städten gehört. Aber also man kann auch erstmal zum normalen Hautarzt gehen oder gucken, ob es in anderen Städten
Arzt machen.
Wird es auch
ganz,
wahrscheinlich Spezialsprechstunde.
Ganz genau.
Geben.
Also Spezialsprechstunde natürlich dafür, da der erstmal spezielle Fälle auch behandelt und schwere Fälle. Aber das kann jeder Hautarzt auch dann sofort erkennen, ist das eine Akne inversa oder nicht.
Okay, dann haben wir, glaube ich, das Wichtigste dazu gelernt, oder, Herr Kokolakis? Also ich habe nur noch eine Frage am Ende, die ich allen meinen Gästen stelle.
Ja, bitte.
Und zwar, gibt es noch ein anderes peinliches oder schambehaftetes Gesundheitsthema, abgesehen von Ihrem Spezialgebiet, wo Sie denken, da müsste ich unbedingt auch mal einen Podcast zu machen? Fällt Ihnen da spontan irgendwas ein?
Ich würde vielleicht doch einen anderen Bereich nehmen. Da sind da vielleicht die Rheumatologen, weil ich glaube, die haben tatsächlich Patienten mit Autoimmunerkrankungen, vor allem auch ganz oft auch Patientinnen, die tatsächlich auch solche Probleme haben und wird auch kaum darüber geredet.
Okay, dann nehmen wir das gerne mit auf die Liste. Vielen, vielen Dank für Ihren Besuch heute bei uns. Und das ist mein Aufruf noch an alle Hörerinnen und Hörer, mir gerne auch Ideen und Anregungen zu schicken an meine E-Mail-Adresse clara.ott@welt.de. Abonniert gerne diesen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Alle 2 Wochen auf welt.de. Bis dahin. Tschüss.